Ist das Loch passend für die Gläser gemacht worden? Oder? Ja, passt ja wunderbar, super. Ja, ich lese zurzeit oder ich lese mal wieder zurzeit in einem Buch von Günter Karlmann. Günter Karlmann ist Mitarbeiter von Jugend mit einer Mission oder war das? Und er hat das Buch geschrieben, Leidenschaftliche Leiterschaft. Ein sehr interessantes, ein sehr gutes Buch, wie ich finde. Und er stellt darin die Frage, wie hat Jesus geführt und wie hat Jesus geleitet und was kann man daraus ableiten, wie wir vielleicht leiden können oder leiden sollten. Es geht um ganz viele verschiedene Sachen, unter anderem eben auch um den Missionsbefehl, den wir haben, dass es eben darum geht, rauszugehen und Menschen zu Jüngern zu machen und Menschen zu lehren. Und da fand ich eine Passage ganz interessant, und das möchte ich euch kurz vorlesen. Im Laufe der Jahrhunderte hat die Erfüllung des Missionsbefehls jedoch leider häufig darunter gelitten, dass zwei wichtige Dinge unterlassen wurden. Zum einen wurden viele Menschen nicht zu Jüngern oder zu Nachfolgern gemacht, sondern einfach nur zu Bekehrten. Und zweitens achtete man nicht darauf, gehorsam zu lehren, sondern einfach nur Wissen zu vermitteln. Offensichtlich ist es leichter, Menschen dahingehend zu beeinflussen, dass sie richtig denken, anstatt sie dahin zu bringen, dass sie auch richtig handeln. Das ist das Thema von heute Morgen, Nachfolge. Was heißt das eigentlich? Verbindliche Nachfolge. Was heißt es, vom Bekehrten zum Nachfolger zu werden und ist es überhaupt nötig? Dazu drei Punkte, die man vielleicht auch als Werte bezeichnen könnte. Der erste ist Hingabe an Jesus, der zweite Punkt ist geistliches Wachstum und der dritte Punkt ist authentisches Leben. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, vielen Dank dafür, dass wir hier heute Morgen zusammen sein können und vielen Dank, dass wir uns Gedanken darüber machen können, was es bedeutet, dir nachzufolgen, an dir dran zu bleiben. Ich möchte dich von Herzen bitten, Heiliger Geist, dass du das übersetzt, was ich sage für jeden Einzelnen, dass du es in die einzelnen Herzen individuell überträgst. Danke, dass du das tun willst. Bitte dich um deinen Segen, Herr. Amen. Okay, zunächst der Begriff Hingabe an Jesus. Ich glaube, diesen Begriff kennen wir alle, Hingabe. Er entspringt so ein Stück weit unserem christlichen Vokabular. Höchstwahrscheinlich werden Menschen, die Jesus nicht kennen, wenn ich jetzt zum Beispiel an unseren Nachbarn denke, der mit Glauben überhaupt nichts zu tun hat, aber zu dem wir ein super Verhältnis haben und wir auch oft über den Glauben sprechen, aber höchstwahrscheinlich wird der diese Insiderbegriffe überhaupt nicht verstehen. Wenn ich zu dem gehen würde und würde sagen, bevor ich dir von der notwendigen Hingabe an Christus berichte, möchte ich dir zunächst ein Zeugnis seiner Gnade und seiner Erlösung geben. Was für eine Hingabe, wird der sich fragen, wem soll ich mich hingeben? Und vor allem, was bekomme ich jetzt für ein Zeugnis und wovon muss ich erlöst werden? Das zeigt also, wir haben innerhalb unserer Gemeinden schon so ein Stück weit unsere eigene Sprachkultur entwickelt. In Geiswald waren wir einige Zeit mal parallel zum Gottesdienst mit den Teens in einer Extragruppe, weil man gemerkt hat, die tauchen eigentlich gar nicht mehr auf, die sind sonntags morgens nicht mehr präsent. Und da haben wir überlegt, okay, dann machen wir für die einen Extra-Gottesdienst. Und da konnte man das auch schon mal so ein bisschen erleben. Man stellte eine Frage und als Antwort von den Teens kam dann zum Beispiel, weil Jesus Christus uns von der Welt errettet hat. Und dann haben wir immer penetrant nachgefragt. Was hat Jesus getan, euch errettet? Was bedeutet das denn? Wovon denn errettet? Von der Welt? Wie kann man denn von der Welt errettet werden? Darauf leben wir doch. Wieso hat Jesus das denn getan? Und vor allem, wie hat er das denn getan? Und das Ganze war schon mal sehr hilfreich. Und der ein oder andere merkte, okay, hier habe ich was übernommen. Hier habe ich einstudierte Sätze. Die sind zwar richtig, aber in Wirklichkeit weiß ich überhaupt nicht, was sie bedeuten. Hingabe an Jesus. Sicherlich haben wir uns im Lauf unseres Lebens mal gefragt, wieso Jesus eigentlich in diese Welt gekommen ist. Oder wir haben ein Gespräch mit am Glauben Interessierten und wir reden mit ihnen darüber. Wir werden sagen, und wir haben gelernt, dass Jesus gekommen ist, und jetzt wird es wieder christlich, um den Weg zum Vater frei zu machen, um uns mit Gott zu versöhnen, um letztlich nach dem körperlichen Tod ewig bei ihm im Himmel zu sein. Und das ist auch 100% richtig. Und da kann man auch nur Halleluja zu sagen. Aber Jesus hat in seiner Zeit auf der Erde ja auch ein Leben gelebt. Er hat Dinge getan, die ihm wichtig waren. Er hat einen Lebensstil gelebt, der uns zeigen möchte, wie Gott sich Leben vorgestellt hat. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr vielleicht mal im 4. Kapitel vom Lukas-Evangelium lesen. Da hält Jesus in Nazareth seine erste Predigt und er zitiert aus dem Propheten Jesaja. Und zusammengefasst sagt er da: Ich bin gekommen, um Gefangene in die Freiheit zu führen, um Gefangene frei zu machen. Und gefangen sein kann man auf sehr vielfältige Art und Weise, das wisst ihr. Ich kann von Sünde gefangen sein, ich kann von Menschen gefangen sein, von Arbeit, von Krankheit, vom Smartphone, von Geld, vom Internet, von Süchten und, und. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, um Gefangene, um mich, um dich und alle anderen in die Freiheit zu führen. Und meine Frage ist, folge ich Jesus in dem, was er da tut? Führe ich, führst du, führen wir als Gemeinden Menschen in Freiheit? Mache ich Dinge, die Jesus getan hat? Hingabe bedeutet, dass ich die Dinge tue, die Jesus tut, oder? Führe ich Menschen in Freiheit? Mache ich diese Welt zu einem besseren Ort zum Leben? Um es anders zu sagen, bin ich, bin du, sind wir als Gemeinden ein Teil der Lösung? Oder sind wir ein Teil des Problems? Und diese Welt hat ein Riesenproblem. Gottes ferne Gefangenschaft, Sünde, Mord, Korruption, Lieblosigkeit. Sind wir ein Teil des Problems oder sind wir ein Teil der Lösung? Folgen wir Jesus in seinem Werk? Folgen wir ihm in dem, was er getan hat? Tun wir das, was Jesus tut? Das wäre Hingabe. Nachfolge ist Hingabe. Jesus sagt mal an einer Stelle, nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden das ewige Leben bekommen. Nicht alle, die sich Christen nennen, sind wirklich Nachfolger. Und manchmal habe ich ein bisschen Angst davor, dass unser Fokus zu stark darauf liegt, dass den Menschen, die Jesus kennenlernen wollen, dass wir denen eher eine christliche Kultur vermitteln und weniger Jesus selbst. Und dass wir vielleicht manchmal die enge Pforte auf dem Weg zu Jesus noch ein bisschen enger machen. Wir sagen den Menschen vielleicht immer seltener einfach nur: Jesus liebt dich. Du kannst ihn kennenlernen. Und er macht dich frei, so wie du bist. Und er wird dir den Weg zum Vater zeigen. Wir sagen ihn vielleicht eher: Hier ist Jesus, hier ist der Hauskreis, hier ist die Gemeinde. Und bei der Anbetungszeit machen wir es so und so und beim Abendmahl so und so. Und wenn du mitarbeiten willst, musst du auf dieses oder jenes achten. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich bin der Letzte, der sagt, dass es im Zusammenleben zwischen Menschen keiner Regeln bedarf. Wir denken an den Brief an die Korinther, was da alles schief lief. Aber es könnte trotzdem der Eindruck entstehen, richtig gut, richtig hingegeben bin ich erst, wenn ich mich an diese Regeln halte und Dinge tue. Und das ist nicht richtig. Es geht in meinem Leben nicht darum, dass ich ein guter Christ bin. Das hört sich fremd an, oder? Fast schon ein bisschen ketzerisch. Es geht nicht darum, ein guter Christ zu sein. Denn das setzen wir doch häufig gleich mit dem, was einer tut, oder? Der eine spendet 10.000 Euro fürs neue Gemeindehaus oder ein Grundstück. Der andere arbeitet in 5 Gemeindegruppen mit und putzt noch die Klos. Wieder ein anderer übernimmt alle Andachten und alle Organisationen und kümmert sich noch um die Anbetungszeiten. Nein, es geht darum, ein konsequenter und ein verbindlicher Nachfolger zu werden. Und das setzt Hingabe voraus. Das zu tun, was Jesus tut. Da zu sein, wo Jesus ist. In Lukas 10 können wir lesen, wie Jesus unterwegs ist nach Bethanien. Und da gibt es zwei Hausgemeinden und Jesus und seine Jünger werden in der von Maria und Martha aufgenommen. Maria geht mit Jesus sofort ins Wohnzimmer und setzt sich zu seinen Füßen. Martha besorgt Sitzmöglichkeiten, kocht Essen, reicht Getränke und Erdnüsse, bringt den Müll raus, bezieht die Betten, bereitet noch den Anbetungsgottesdienst des nächsten Tages vor, wäscht die Gardinen aus der Gemeinde, macht noch drei Hausbesuche und, und. Und das waren alles Arbeiten, die sie sich normalerweise mit Maria teilen wollte. Als sie dann merkt, dass es ihr zu viel wird, geht sie ins Wohnzimmer zu Jesus und spricht ihn darauf an, dass er ihr Maria als Hilfe rausschickt. Und wir kennen die Antwort von Jesus, besonders aus der Luther-Übersetzung. Martha, Martha, du hast viel Mühe, aber Maria hat das gute Teil erwählt. Jesus sagt, liebe Martha, ich sehe, wie du dich reinkniest. Ich sehe deine ganze Sorge und deine ganze Mühe, die du dir machst. All das organisieren, damit es läuft, nichts dem Zufall überlassen, nur das Beste vom Besten. Aber Martha, was du als erstes brauchst, bin ich. Was du als erstes brauchst, ist, in meiner Nähe zu sein, ganz dicht bei mir, zu meinen Füßen. Lasst uns das mitnehmen als den ersten Punkt von heute Morgen. Hingabe bedeutet, nah bei Jesus zu sein. Ich schaffe Raum in meinem Leben, um Jesus zu treffen. Viele Menschen wollen Gott verstehen, aber nur wenige wollen ihm wirklich begegnen. Viele sagen, Herr, wenn ich dieses oder jenes verstehen könnte, was hier gerade passiert, ja, dann würde ich dir folgen. Nein, es geht darum, Gott zu begegnen, ihm nahe zu sein. Das ist der Kern des Evangeliums, das ist der Kern von Hingabe, Immanuel, Gott ist mit uns. Gott ist uns nah. Beziehungen baue ich selten in einer großen Gruppe auf. Wenn ich den Andreas zum Beispiel kennenlernen möchte, dann wird das heute Morgen nicht klappen, auch nicht am Telefon, weil zu viel los ist. Und wenn ich ihn kennenlernen will, dann müssen wir uns treffen. Einen Abend oder einen Morgen. Wir müssen einen Termin machen, müssen uns zusammen austauschen. Und genauso werden wir unsere persönliche Beziehung mit Jesus selten an einem Sonntagmorgen intensivieren können. Oder auch nicht in einer Gebetsstunde oder in einem Hauskreis. Denn wie der Begriff persönliche Beziehung schon sagt, das geht eigentlich nur persönlich, in einer persönlichen Zeit, die ich habe. Hast du diese Zeit? Ich schaffe Raum in meinem Leben, um Jesus zu treffen. Wie soll ich das machen, fragt vielleicht einer. Ich habe ja noch nicht mal Zeit, meine Freunde zu treffen. Ich weiß, das ist nicht einfach, gerade in unserer Zeit. Das muss man neu lernen. Die Zeit ist sehr dicht und sehr schnell geworden. Aber letztlich ist es auch eine Verantwortung, die uns keiner abnimmt. Es geht letztlich darum, wie ich meine Prioritäten setze. An welcher Stelle steht Jesus in deinem Leben? An welcher Stelle steht dein persönlicher Glaube? Wirklich so, wie du in Liedern oft singst? Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen, nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Oder Jesus, du allein bist genug. Oder interessant ist auch, dass das Lied Näher mein Gott zu dir im Liederbuch unter der Überschrift Hingabe, Nachfolge steht. Aber es ist inzwischen der Chartbreaker bei Beerdigungen geworden. Kürzlich sagte mir einer, der für eine halbe Stunde gemeinsamen Gebets eine Stunde Fahrzeit in Kauf nimmt, wieso findest du das komisch? Wenn ich gut essen gehen will, fahre ich unter Umständen noch weiter. Es ist eine Frage der Prioritäten. Ob und inwieweit du ein hingegebener Nachfolger wirst, entscheidest du selbst. Und daraus resultiert, inwieweit wir hingegebene Gemeinde werden. Und wiederum daraus resultiert, wie hingegeben wir an die Welt sind. Hingabe bedeutet, nah bei Jesus zu sein. Das zweite, geistliches Wachstum. Das dauert nicht so lang. Alles baut aufeinander auf. wenn du geistlich wachsen willst, sagst aber, zur Hingabe bin ich nicht bereit, dann wird das nicht funktionieren. Was ist geistliches Wachstum? Ich glaube, es ist zunächst einmal der ganz normale Verlauf unseres geistlichen Lebens. Die Bibel vergleicht das Christwerden immer mit einer Geburt. Wer zum Glauben findet, ist in Glaubenssachen zunächst mal ein Baby. Und wie im natürlichen Leben, muss in unserem Glaubensleben auch ein Wachstumsprozess stattfinden. Paulus sagt zu den Korinthern in 1. Korinther 3, 1 und 2, liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen getan hätte, die im Glauben gewachsen sind. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder, die nur Milch trinken. Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Das heißt, die Erneuerung unseres Lebens vollzieht sich nicht auf einen Schlag. Am Anfang unseres Glaubens ist eben noch vieles alt. Der Großteil an mir ähnelt noch dieser Welt und nicht Jesus. Der Obdachlose, der sich bekehrt, wird nicht automatisch ein frommes Vokabular drauf haben. Und der Suchtkranke wird in der Regel nicht von heute auf morgen von seiner Sucht befreit werden. Wir hatten in Geisweid eine offene Arbeit und haben da immer für gebetet, dass da viele Fremde kommen. Und dann kamen sie in Horden und sehr viele mit Migrationshintergrund. Und die waren am Rauchen im Gemeindehaus und brachten Bier mit. Und dann hatten wir im Ältestenkreis die Diskussion, wie wollen wir damit umgehen? Und der eigentliche Gedanke war, sobald diese Leute kommen und über die Schwelle ins Gemeindehaus kommen, muss da irgendwas passieren. Also der Gedanke war, die müssen doch selber merken, dass das nicht geht. Und wir haben lange diskutiert, wie sollen die merken, dass man das hier in der Gemeinde nicht darf. Wir können Schilder aufhängen oder sie ansprechen oder ihnen das verbieten oder sie rauswerfen. Aber wir müssen versuchen, das anders zu kommunizieren. So dieser Gedanke ist häufig, wir kommen in ein Gemeindehaus und alles wird anders. Man geht anders miteinander um, man spricht anders miteinander, man lächelt vielleicht mehr. Es wird nicht funktionieren, es braucht seine Zeit. Es ist wie bei einem Baby, dem im Laufe der Zeit die Nahrung immer fester wird, immer anspruchsvoller. Es braucht geistliches Wachstum, damit aus Glaubensbabys reife und mündige Christen werden. Durch geistliches Wachstum werde ich mündiger und im Glauben selbstständiger. Am Anfang nehme ich vor allem, anstatt geben zu können, und brauche in ganz vielen Dingen Anleitung, Erklärung und auch Richtlinien. Aber im Laufe der Zeit sollte ich glaubensmäßig eigenständiger werden, eigenverantwortlicher, aktiver. Ich lerne mit der Zeit mehr zu geben als zu nehmen. Wer also nicht in der Babyphase mit Schnuller im Mund und Flasche in der Hand stehen bleiben möchte, der sollte geistlich wachsen. Warum sollte das so sein? Ich denke zuerst mal, weil es normal ist. Wer als gesunder, aktiver, im Leben stehender Christ mit zum Beispiel 45 oder 50 Jahren überzogen gesagt noch Flanellbilder braucht, um biblische Wahrheiten zu erkennen, oder der vielleicht zu jedem Wartetag eine selbstgezimmerte Arche mit in die Wanne nimmt, da wird irgendwas schiefgelaufen sein. Wenn ich geistlich nicht wachse, dann wird mein Glauben, da wird mein Christsein langweilig werden. Gehe ich mit meinem Hund 10-mal hintereinander die gleiche Runde, dann ist dem langweilig, dann schleicht er nur noch hinterher. Es ist Routine, er kennt alles, jeden Baum, jeden Strauch, jeden Geruch, nichts Neues. Wie anders sieht das aus, wenn man einen neuen Weg geht? Wenn wir nicht wachsen, wenn wir nicht in Bewegung bleiben, dann werden Desinteresse und mangelnde Begeisterung die Folge sein. Wachstum hat immer mit Bewegung zu tun. In Hebräer 12, Vers 12, wo es um den Lebensweg von Nachfolgern geht, steht im Vers 12, stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße, dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Vielleicht kennst du das. Du bist schon einige Jahre unterwegs Die Milchphase hast du hinter dir, dein Glaube hat sich entwickelt, du hast Verantwortung übernommen, du wurdest verbindlich. Und nun machst du eine Feststellung. Seit einigen Wochen, Monaten oder vielleicht sogar seit Jahren trittst du geistlich auf der Stelle. Dein Eifer und deine Begeisterung für den Glauben haben nachgelassen. In vieles, was du glaubst, hat sich eine gehörige Portion Zweifel eingeschlichen. Das, was du geglaubt hast, hat irgendwie nicht so funktioniert oder es ist plötzlich nicht mehr richtig glaubwürdig. Du spürst sowas wie eine innere Trägheit oder eine Antriebslosigkeit. Irgendwie bewegt sich in deinem Glauben nichts mehr. Du machst eigentlich kaum noch Erfahrungen mit Gott und auch klare Gebetserhörungen sind Mangelware geworden. Du fühlst dich blockiert. Hürden und Probleme im Leben und im Glauben werden nicht angepackt oder überwunden. Und es braucht sehr lange, bis dich noch irgendetwas inspiriert. Bibellesen bringt nur wenig neue Erkenntnisse. Beten ist anstrengend und Gemeinde ist mehr Pflicht als Vorrecht. Du erlebst ein wachsendes Desinteresse an geistlichen Dingen. Du musst zugeben, du bist geistlich nicht mehr in Bewegung, da wächst nichts mehr. Du bist irgendwie im Durchhaltemodus. Was sollte man da tun? Stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße, dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern, sondern stark werden. Die Bibel kennt diesen Zustand, wenn sich nichts mehr bewegt. Und sie gibt den Rat, mach wieder Schritte mit deinen Füßen. Es muss unser erklärtes Ziel als Gemeinde sein, Christen dabei zu helfen, dass wieder etwas in Bewegung kommt, dass sie geistlich wieder wachsen, dass dieser Glaube wieder Bedeutung hat in ihrem Leben. Menschen, die auf der Stelle treten, brauchen geistliches Wachstum. Nachfolge bedeutet immer Bewegung. Was ist aber mit dem, der aktuell vielleicht selbst in so einer Wachstumskrise steckt? Arrangier dich nicht mit dieser Situation, denn sie ist nicht normal. Auch wenn Satan alles tun wird, dich genau das glauben zu lassen. Jesus spricht davon, dass er uns verherrlichen will, und zwar von einer Herrlichkeit in die andere. Es ist nicht normal, wenn ich auf meiner Spielekonsole oder Playstation oder wie die Dinge heißen, immer am ersten oder am zweiten Level spiele. Dann wird es langweilig. Unter Umständen höre ich dann auf. Wenn unsere Gesprächsthemen sich immer nur darum drehen, wer wo im Gemeindeboot sitzt, wer am Ruder sitzt, wer sich um die Segel kümmert, wer das Deck schrubbt, und wer für die Verpflegung zuständig ist, dann wird es langweilig. Wenn du persönlich, wenn wir als Gemeinde es nie wagen, auf Jesu Aufforderung das Boot zu verlassen und zu gucken, ob das Wasser trägt, dann werden wir das auch nie erfahren, ob es trägt. Was tue ich, wenn geistliches Wachstum in meinem Leben nicht mehr stattfindet? Das Erste ist, gestehe es dir ein. Und dann sag bitte nicht, das ist mal eine Privatangelegenheit. Da muss sich kein anderer drum kümmern. Wie war das noch mit den Gliedern am Leib, wenn das Auge sagt, ich will nicht mehr, oder der Fuß? Nicht zu wachsen oder sogar nicht wachsen zu wollen, betrifft nie nur Einzelne, sondern es betrifft immer die ganze Gemeinde. Gestehe es dir ein und dann tu Buße, am besten nicht alleine. Denn dann hast du direkt einen Begleiter, der dir beim Dritten hilft. Stell dich wieder auf deine zitternden Knie. Lass dich wieder hochziehen und folge wieder nach. Das hört sich ziemlich einfach an und ziemlich unspektakulär. Und viele wünschen sich eher ein Handbuch mit genauen Anleitungen, was zu machen ist. Aber so läuft das in der Welt, nicht bei Jesus. Denk an den verlorenen Sohn und was da alles gelaufen ist. Und was der sich vorgenommen hatte vor seinem Treffen mit dem Vater, was er alles sagen will und tun will, damit er wieder angenommen wird. Und das war auf einmal alles vorbei in dem Moment, als sein Vater ihm entgegenlief und anschließend den Grill anmachte. Das dritte und letzte, authentisches Leben. Man könnte für authentisches Leben auch echtes oder ehrliches Leben einsetzen. Das heißt, ich stehe zu meinen Überzeugungen und ich lebe sie. Das, was ich vorgestern gesagt habe, dazu stehe ich auch übermorgen noch. Bei einer Durchfrage von Emnet zum Thema Werte haben 1002 befragte Deutsche Ehrlichkeit mit 74% auf Platz 1 gewählt. Die Deutschen wünschen sich nicht so sehr wie Ehrlichkeit. Und wir sind die, die es in ihrem Programm haben. Das ist verrückt, oder? Eigentlich müsste das ja heißen, dass uns die Deutschen die Bude einrennen. In Wirklichkeit sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich glaube, der größte Vorwurf, der uns Christen von Nichtchristen gemacht wird, ist, dass sie nicht echt sind. Ihr redet sonntags von Liebe und montags seid ihr lieblos. Ihr redet sonntags von Demut, ihr spielt euch den Rest der Woche auf. Ihr redet sonntags von einem Gott, den ich den Rest der Woche in deinem Leben nicht sehen kann. Ihr seid alles, aber nicht authentisch. So hat es damals ein Arbeitskollege mal zu mir gesagt. Ich bin davon überzeugt, dass Christen authentisch sind. Die Frage ist nur, wann? Montags bis samstags? Also im Alltag oder sonntags? Bin ich vielleicht montags bis samstags der echte Martin, so wie ich wirklich bin? Mit meinem Egoismus, mit meinem Stolz, mit meiner Härte, mit meinem Sarkasmus, mit meinem über andere Reden, mit meiner Lieblosigkeit? Und sonntags bin ich ein anderer? Bin ich also vielleicht jetzt heute Morgen in Wirklichkeit gar nicht da? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man kann nur das leben, was man wirklich ist. Hier ist es wieder wie bei den anderen Punkten. Eins baut auf das andere auf. Wenn ich Gott nicht hingegeben bin, wenn ich nicht in seiner Nähe bin, wenn ich nicht bereit bin, geistlich zu wachsen, dann werde ich auch mein Christsein nicht authentisch leben können. Dann wird es ein Krampf und ein Kampf. Und das hat absolut nichts mit der Freiheit zu tun, in die uns Jesus führen will. Wenn ich Gott hingegeben bin, wenn ich geistlich wachse, dann wird das authentische Leben von ganz alleine kommen. Das ist keine Arbeit, das ist keine Entscheidung. Das passiert einfach so. Genauso wie man mir ansieht, ob ich fröhlich oder ob ich traurig bin. Hingabe, Wachstum, ehrliches, in Christus gegründetes Leben ist zuerst Sache des Einzelnen, aber dann auch Sache unserer Gemeinden. An welcher Stelle steht Jesus in deinem Leben? An welcher Stelle steht Jesus in unseren Gemeinden? Einer der größten Bäume unserer Erde ist der Sequoia. Das ist ein Küstenmammutbaum. Der wird zum Teil über 110 Meter hoch, hat einen Stammdurchmesser von 7 Metern. Und das Interessante an diesem Baum ist, dass er trotz seiner 100 Meter und höher werdenden Größe ein Flachwurzler ist. Also so einer wie die, die beim Kyrill alle umgefallen sind bei uns. Trotzdem fallen Sequoias nur sehr selten um. Woran liegt das? Zum einen haben die Wurzeln am Fuß des Baumes eine ungeheuer große Fläche, bis zu 10.000 Quadratmeter. Und zum anderen verbinden und verflechten sich diese Wurzeln unterirdisch mit den Wurzeln der anderen Sequoias und bilden so eine unwahrscheinlich starke Einheit, dass sie überhaupt nicht umfallen können. Ich weiß, dass der Vergleich hinkt, weil wir ja alle in Jesus verwurzelt sind, aber lasst den Gedanken doch bitte mal kurz zu. Die Nachfolge, die Hingabe und das Wachstum, das Leben einer Gemeinde werden bestimmt durch die Hingabe, das Wachstum und das Leben ihrer Glieder. Das heißt, du bist Gemeinde. Und da, wo du keinen Wert auf Hingabe, auf Wachstum oder ehrlichen Lebensstil legst, da ziehst du deine Wurzeln aus dem Geflecht und machst all die anderen Bäume anfälliger für die Stürme des Lebens. Aber da, wo du anfängst, Freiräume zu schaffen, zur Begegnung mit Jesus, da wird sich dein Leben verändern und das Leben deiner Gemeinde. Amen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken dafür, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass wir zu dir kommen können und dass du antworten willst, Herr. Aber wir müssen dir bekennen, dass wir leider oft zu wenig Zeit nehmen, um auf deine Antwort zu hören. Oft ist es einfach nur ein Monolog unsererseits. Wir bitten dich, uns neu diese Sensibilität zu schenken, auf das zu hören, Herr, dass wir uns Zeit nehmen, auf deine Reden zu hören. Schenk uns offene Herzen und einen offenen Geist. Danke, dass du das tun willst, dass du das verheißen hast, Herr. Amen.